Tag zum Tag.
Pater Hans-Joachim Lore, ganz herzlich willkommen bei Radio Maria.
Dankeschön für die Einladung.
Ich freue mich sehr. Sie sind zurzeit gerade in der Schweiz, sind aber eigentlich ein Afrikamissionar. Was Sie in der Schweiz machen, da werden wir später noch darauf eingehen. Sie sind in Mali tätig, gerade als Weißer Vater, als Afrikamissionar. Können Sie uns ein bisschen erzählen, wie ist die Situation in Mali?
In Mali, die Situation ist äußerst schlecht. Ich habe das in den 30 Jahren, die ich da war, bisher noch nicht erlebt. Aber vielleicht ganz kurz, ich frage mich, ob unsere Zuhörer wissen, wo Mali liegt. Mali liegt in Afrika, speziell in Westafrika, ist ein Binnenland unterhalb der Sahara. Das heißt, zwei Drittel der Sahara gehören noch dazu. Wenn Sie sich die Karte vorstellen, dann stellen Sie sich vor, links im Westen ist Senegal, dann kommt nach Osten gehen Mali, dann Burkina Faso, Niger, Tschad. Unterhalb von Mali liegt dann die Elfenbeinküste, so damit Sie das ungefähr wissen können.
Also wir kennen Mali natürlich vom Gaddafi-Clan, damals in Libyen, wo dann seine Kinder und anderen Verwandten alle dort runtergegangen sind, um sich zu verstecken.
Mit ihren schweren Waffensystemen gleich. Und zum ersten Mal hatten dann die Tuareg die militärische Möglichkeit 2011, ihren Unabhängigkeitsbestrebungen auch militärisch durchzusetzen. Ne? Und das war so der Anfang vom Ende sozusagen. Dadurch wurde, denn die haben sich mit verschiedenen integristisch-islamistischen Gruppen verbündet. Al-Qaida, Islamischer Staat, ACMI ist Al-Qaida im islamischen Maghreb, der Islamische Staat, die sich gegenseitig bekämpfen und die eigentlich angetreten sind als Reformbewegung, um Mali zu helfen. Mali kennt seit 30 Jahren eigentlich nur korrupte Regierungen, die sich bereichern. Und die Islamisten oder Fundamentalisten, so wie in allen Ländern, in Deutschland wie in der Schweiz, die nutzen dann eben die Sorgen, die Ängste der Leute aus und sagen, ja, wenn ihr den Koran so leben würdet wie zur Zeit Mohammeds, wenn ihr das befolgen würdet, dann gäbe es keine Korruption, dann gäbe es keine Korruption auf dem Niveau von dem Justizwesen, wie man das so sagt, in der Rechtsprechung. Heute kriegt der Richter am meisten den Richter bezahlt. Fertig, das ist so, ne? Polizei auf jeder Art und Weise ist überall Korruption anzutreffen. Schulbildung. Die sagen, was nützt euch eure europäische Schulbildung? Die hat ja nur zu Arbeitslosigkeit geführt und außerdem dieses europäische Gedankengut hat dazu geführt, dass die ganzen Werte verloren gegangen sind, die Unkeuschheit, die Pornografie oder sowas. Das gab es damals zu Zeiten Mohammeds nicht, sagen die. Also zurück zur, ja, also vorwärts in die Vergangenheit, zur Zeit von Mohammed 630 in Medin, da war die Welt noch in Ordnung. Das ist der Anspruch der dschihadistischen Gruppen. Und einige davon sind also wirklich dann militant und die sagen, alles auslöschen und dann neu aufbauen. Und das sind die, die eben Attentate begehen, die Entführungen machen, die Minen auf den Straßen vergraben, einfach um diesen Terror und diese Unsicherheit zu säen. Das ist die Situation seit 2012 in Mali.
Nachdem also der Krieg in Libyen stattgefunden hat.
Das war mit den Waffensystemen.
In dem Sinne auch wieder
innerhalb von 3 Monaten die ganze Wüste Kidal, Tombuktu und Gao überrollt. Am Palmsonntag, Samstagabend haben die Gao angegriffen und die sagten einfach, Gao ist unangreifbar, weil da eine amerikanische und eine französische Garnison ist. Um 18 Uhr ist die Garnison gefallen. Und dann kam einer auf die Mission gerannt und hat gesagt, weg, die suchen die Priester. Und dann sind unsere Mitbrüder, die weißen Väter, die hatten von einer Woche vorher gesagt, bleiben oder gehen oder so. Und die sagten, nee, die Situation ist noch ruhig. Und dann sind die innerhalb von einer Stunde, haben die das Nötigste zusammengepackt und sind weg. Und sind noch auf der Straße in Hinterhalt gekommen Und die Autos wurden beschossen, aber die sind dann eben gut durchgekommen. Das war so dann schon schlimm.
Das ist ja richtig dramatisch.
Und dann 2012, 2013, dann marschierten die also auf Bamako zu und dann griffen die Franzosen ein. 2013, am 11. Januar, glaube ich. Und das hat sicher Mali gerettet. Und dann gab es riesengroße Kundgebungen für die Franzosen. Die ganzen Städte, die Fahnen, überall französische Fahnen. Die wurden wirklich als Befreier gefeiert und das war auch sicher gerechtfertigt. Mittlerweile dann kamen die Franzosen, die Operation Serval, die haben die Dschihadisten aus den Städten vertrieben, aber die sind dann eben im Land und das ist ja zweimal so groß wie Deutschland. Und davon sind viele Wüste und das kann man einfach nicht kontrollieren. Und die haben sich immer mehr ausgedehnt in kleinen Gruppen, 20, 30, 40 Leute und haben jetzt das ganze, auch zentralen Mali und das ganze Dogon-Land unterworfen, in Anführungsstrichen. Denn sie kommen hin und sagen, wenn ihr nicht wollt, dass wir euch weiterhin angreifen, müsst ihr einen Unterwerfungsvertrag unterzeichnen. Das heißt, die Schule wird geschlossen. Keine europäische Bildung mehr. Nur noch Koranunterricht. Das heißt, kein Alkohol, keine Musik. Die Christen dürfen nicht mehr in der Kirche beten. Und die Frauen müssen verschleiert gehen. Wenn du das unterzeichnest, dann hast du eine relative Ruhe, ja. Daraufhin, in der Entwicklung danach, wurde IBK gewählt, Ibrahim Boubacar Keïta, der angetreten war, für Recht und Ordnung zu sorgen. Das Einzige, was er gemacht hat, ist, sich und seine Familie zu bereichern. Und die sind eben, dadurch haben die sich weiter ausgebreitet. Dann kam die UN-Schutztruppe, hat aber kein kämpferisches Mandat, sondern nur zum Beobachten. Und dann kam der Militärputsch am 18. August 2020, wo die Militärs sagen, also nee, so geht's ja nun nicht weiter. Die Franzosen sind jetzt seit wie vielen Jahren hier? Seit 8 Jahren. Und anstelle, dass es besser wird, wird es immer schlechter. Ja, kann man verstehen, ne? Insofern, dass, wenn Sie ein krankes Kind haben und der behandelnde Arzt sagt, muss so und so gemacht werden und nach 8 Jahren hat sich das nicht verbessert, sondern verschlechtert, dann sagst du dir, vielleicht ist es vielleicht an der Zeit, den Arzt zu wechseln. Gut, jetzt haben die den Arzt Wagner-Söldner geholt. Ich glaube nicht, dass das viel besser ist, denn die Abschlachterei hat schon angefangen. Ne? Das ist also im März gab es eine, was als Erfolg verkündet wurde, 300 Dschihadisten wurden neutralisiert, das heißt also tot gemacht. Und davon waren vielleicht 10 oder 15 wirkliche Dschihadisten, das andere war Zivilbevölkerung. Aber das darf man nicht sagen. Denn Wagner gibt es nicht in Mali. Das sind russische Militärberater. Zum ersten Mal, dass ich in Mali bin, und ich bin das erste Mal 1981 hingegangen, gibt es keine freie Presse mehr. Radio France Internationale, France 24 dürfen nicht mehr in Mali senden. Das nationale Fernsehen ist zu einem reinen Propagandafernsehen geworden, wie wir das aus Russland kennen. Also wirklich, das sind für uns Situationen, die wir noch nie erlebt haben. Gut, dann als letztes wirtschaftlich, Militärkuh, ja, das haben die auch in Guinea gemacht und in Burkina Faso gemacht und das wird auch von denen eingesehen, dass das so wie vorher nicht weitergehen konnte. Aber die Militärs haben gesagt, wir machen eine Übergangszeit von 5 Jahren, bevor wir neue Wahlen aussprechen. Und da sagte dann die Westafrikanische Staatengemeinschaft, das ist keine Übergangszeit mehr, das ist Regierungszeit. Wenn ihr also nicht das auf ein vernünftiges Maß zurückschraubt, dann Wirtschafts- und Finanzsanktionen. Und die haben gesagt, wir machen, was wir für richtig halten. Punkt. Und seitdem sind die Grenzen geschlossen und seitdem gibt es eben auch große, ja, Nahrungsmittelknappheit eigentlich noch nicht. Es ist nicht sehr viel teurer geworden. Teurer geworden dadurch, dass letztes Jahr die Regenzeit ganz schlecht war. Und ein Drittel der Ernte ausgefallen ist. Mhm. Also wie gesagt, die Arme, die Bevölkerung leidet sehr stark unter den hohen Preisen, aber ganz besonders darunter, dass du nicht mehr sagen darfst, was du denkst. Denn wir hatten einen Christenpfarrer, Etienne Sissoko, der arbeitete in der Regierung mit und der hat sich also öffentlich beschwert, dass er also festgestellt hat, seitdem die Übergangsregierung gekommen ist, all seine Mitarbeiter entlassen werden, aber dafür alle neue Mitarbeiter kommen, die nicht kompetent sind, aber alle einem Stamm angehören. Ja, und das ist natürlich Volksversetzung oder Moralversetzung oder wie heißt das dann? Und dann kam er ins Gefängnis.
Mhm. Also eine schwierige Situation für das Volk in Mali. Wie sieht denn die Situation ganz konkret auch für die Christen aus? Wie viele Christen gibt es? Von welchen Konfessionen und wie leben die dort?
Ja, gut. In Mali gibt es nach unseren Schätzungen ungefähr 80% Muslime, 2-3% Christen, Katholiken und Protestanten, die sind ungefähr gleich, würde ich mal sagen, und 20% Naturreligionen. Jetzt in Mali selbst sind die Christen einfach weit verstreut überall in den Dörfern, in den Städten. In den Dörfern gibt es 1, 2, 3 Familien. Im Dogonland leiden die Familien genau wie die anderen muslimischen Familien unter dem Druck der Dschihadisten. Was man sagen kann, muss, ist vielleicht, dass sich im Rahmen dieser dschihadistischen Bewegung auch das Klima sehr geändert hat, mehr zu Intoleranz hin. Dass wir jetzt Hasspredigten haben in privaten Radiosendern gegen die Christen, dass mir Christen sagen, wenn wir zur Beerdigung unseres muslimischen Nachbarn gehen. Sobald der Imam sieht, da sind Christen, dann fängt er an, gegen die Christen zu wettern. Das hat es vor 10, 20 Jahren nicht gegeben. Gut, das Dorf Sobaneda wurde 2019 hauptsächlich von katholischen Christen bewohnt, niedergebrannt. Und da gab es also über 100 Tote. Aber gut, das ist zu verstehen im Rahmen der Massaker zwischen Dogon-Miliz, die Pöll-Dörfer umbringt, die muslimisch sind. Das war also so ein Hin und Her, die haben sich gegenseitig massakriert. Aber auch das ist neu, das ist einfach unvorstellbar gewesen vor 20 Jahren in Mali. Ne?
Also auch für die Christen eine ganz schwierige Situation. Was ist denn Ihre Aufgabe, Hans-Joachim Lore, in Mali?
Ich war 11 Jahre in verschiedenen Vereinen tätig, also in Buschvereinen, eine kleine Pfarrei von 12.000 Quadratkilometern mit 400 Dörfern, davon sind dann in 40 Dörfern vielleicht auch Christen, Sektoren aufgeteilt, sehr stark in der Laienausbildung engagiert für Katechisten, Gemeindeleiter, Gebetsleiter, Exerzitien geben und dann war ich die letzten 6 Jahre, 2013 bis 2019, war ich Studentenseelsorger an der katholischen Uni, wo über 80% muslimische Studenten studieren. Und das war wirklich eine sehr, sehr gute Zeit, hatte ich eine große Chance. Einmal dadurch, dass ich Werteerziehung gab in den verschiedenen Jahrgängen, Erziehung zu menschlichen Werten, Toleranz, Vergeben, Verzeihen und sowas. Und dann 2019 habe ich das Studium mitgemacht am Institut für christlich-islamische Ausbildung. Schon vorher im Rahmen meiner Ausbildung hatte ich ein Jahr Islamwissenschaften gemacht. Und jetzt sage ich, das sind jetzt 40 Jahre her, ist wohl gut, dass ich das wieder auffrische. Und das ist ein Institut, was von den Weißen Vätern getragen wird in Bamako und das eine fundierte Ausbildung, 8 Monate lange Ausbildung gibt in Kenntnis des Islam. Der Gründer Mohammed, Koran, Hadith, die Geschichte von Christen und Muslimen. Gleichzeitig eine christliche Reflexion über, wenn wir Gott sagen, was stellen sich dann die Christen darunter vor und was stellen sich die Muslime darunter vor? Prophet, was heißt das für die Christen, was heißt das für die Muslime? Maria im Koran, in der Bibel, Gebet, Gemeinschaft, denn es ist oft so, dass wir die gleichen Worte verwenden, aber eine völlig andere Bedeutung dahinter haben, ne? Das ist, also gut, ich bin mit im Leitungsteam vom IFIG. Ich gebe selbst Unterricht, Dynamik de Groupe, wie sagt man das, Gruppendynamik am Anfang des Jahres, weil die Studenten aus ganz Französisch-Westafrika kommen. Die sind immer so zwischen, letztes Jahr waren sie 9, dann waren sie mal 15 oder so. Und das sind also Priester, Ordensschwestern, Katechisten, Gemeindeleiter, Jugendgruppenleiter, die eben sagen, wir brauchen für unsere Arbeit eine fundierte Ausbildung in, eine fundierte Kenntnis des Islam, um mit ihnen auch in Dialog treten zu können. Denn es gibt ja so viele Sachen, wo man jemanden verletzen kann, ohne es zu wissen. Und das sind natürlich Sachen, die man vermeiden kann, vermeiden muss. Und gleichzeitig werden Möglichkeiten aufgezeigt, wie wir praktisch in Dialog treten können mit unseren muslimischen Freunden. Und diese Leute nach den 8 Monaten Ausbildung gehen zurück in ihre Verein und sollen Brücken bauen zwischen ihrer Gemeinde und der Moscheegemeinde nebenan. Denn das ist das, was uns rettet sozusagen in Mali. Mali hat eigentlich einen sehr toleranten Islam, der von den muslimischen Bruderschaften, ganz besonders der Tijaniya, geprägt ist. Und das sind eben Menschen, die also wirklich ein tiefes Gebetsleben haben, die den Buchstaben des Koran übersteigen wollen und die wirklich aufgeschlossen sind gegenüber der religiösen Erfahrung anderer. Und ich habe das Jahr mitgemacht, dann wurde ich zum verantwortlichen Leiter des Zentrums Glaube und Begegnung ernannt von den Weißen Vätern und letztes Jahr vom Kardinal als Generalsekretär für den interreligiösen Dialog und Ökumenismus für ganz Mali. Meine Aufgabe ist es erstmal, diese Kommission, die eigentlich die erste Kommission überhaupt sein sollte, wieder zum Leben zu erwecken. Denn da tat sich 10 Jahre lang überhaupt nichts. Das lag wohl an den Leuten, die vorher da die Verantwortung hatten, einfach weil die krank waren, alt waren, arbeitsüberlastet oder so. Und jetzt ging es erstmal darum, die Leute aus den Diözesen wieder zusammenzubringen, die Reste, die Verantwortlichen, zu sehen, was lebt ihr auf dem Niveau, was interreligiöser Dialog angeht in den verschiedenen Diözesen. Mopti, diese ganz gefährliche Situation im Nordosten, Saint Emite, Ségou, Sikasso, Bamako und Kai. Und da gibt es sehr viele gute Initiativen, die wirklich zu stützen, zu fördern sind. Meine Aufgabe ist dann zu koordinieren, ihnen materiell zu geben. Und also nur ein ganz kleines Beispiel. Der Papst schickt ja jedes Jahr die Botschaft an die Muslime zum Ende des Ramadans. Und dieses Jahr, ich habe die immer per Mail verschickt. Und diesmal habe ich die also für Bamako ausgedruckt, in Französisch und in Arabisch. Und habe die dann in Umschläge getan und draufgeschrieben an den Vorsitzenden des Hohen Islamrates in Mali, Sherif Haidara. Und habe das dann da abgegeben. 2 Tage später auf Facebook hat man ihn gesehen mit seinen ganzen Beratern und sagt, der Papst hat mir geschrieben und mir, Haidara, und ich habe diesen Brief all meinen Leuten weitergegeben und vorgelesen. Und ich will ganz laut und deutlich sagen, das ist überhaupt nicht anständig, Christen zu beleidigen. Das gibt es nicht und das soll es nicht geben. Und die Christen haben uns immer gut behandelt und wir behandeln die auch gut.
So schön.
Vom Vorsitzenden des Hohen Islamrates in Mali. Und der hat also wirklich einen großen Einfluss.
Das ist alles unglaublich spannend, was Sie uns erzählen, Pater Lore. Jetzt sind Sie gerade in der Schweiz. Was machen Sie in der Schweiz?
In der Schweiz bin ich hier auf Einladung von Kirche in Not. Das heißt, letztes Jahr war ich in Deutschland, denn wir haben das Projekt, von dem ich gerade gesprochen bin, das Institut für christlich-islamische Ausbildung. Wir sind in einem alten Gebäude, das war der frühere Speisesaal eines kleinen Seminars. Das ist zu klein, das ist baufällig, das regnet da rein. Und wir haben gesagt, interreligiöser Dialog jetzt oder nie. Und wir müssen unsere Aufgabe verstärken, unsere Präsenz darin. Und wir müssen das neu bauen. Und dazu gehört also eine Universitätsstruktur mit Schulungsräumen, mit einem großen Saal, mit der Bibliothek, mit Büros. Dazu gehört ein Studentenwohnheim für 18 Studenten, um die Leute aus französisch sprechendem Afrika zu beherbergen. Das Lehrkörperhaus und die Kapelle. Das ist so ein kleines Projekt von 2 Millionen Euro oder so. Und dann bin ich durch die Diözesen gereist, habe das vorgestellt, war dann auch bei Kirche Not in Königstein. Und die haben mich dann nach München geschickt. Und da habe ich ein Interview gemacht mit Weitblick am Fernsehen. Und dadurch, irgendwann kam auch die Anfrage von dem Herrn Schürmann aus der Schweiz, ob ich nicht bei meinem nächsten Heimaturlaub bereit wäre, auch in die Schweiz zu kommen und dann über die Situation in Mali zu sprechen, Gottesdienste zu halten. Und da bin ich also seit gestern hier in der schönen Schweiz.
Wunderbar. Ja, vielen Dank, dass Sie auch zu uns, zu Radio Maria gekommen sind. Ich glaube, da gäbe es noch viele interessante Themen, die wir miteinander behandeln könnten. Aber leider läuft uns die Zeit davon. Wir sind bereits am Ende unseres Gespräches, Pater Hans-Joachim Lore, darf ich Sie noch bitten, uns den priesterlichen Segen zu spenden?
Ja, das tue ich gerne. Und wenn Sie möchten, tue ich das sogar in Bambara, der Sprache, der Landessprache in Mali. Matigi kake aufe, ala kobeseba, fa, ni de, ni haklisilun kabarkadon au bela.
Ganz herzlichen Dank. Amen, muss man auch sagen. Amen. Genau, danke, vielen Dank. Alles Gute und viel Erfolg auch, dass Sie das Geld zusammenkriegen, ja, für dieses wunderbare Projekt.
Mit Ihrer Hilfe und auch ganz besonders mit Ihrem Gebet.
Bei mir ist jetzt gerade auch noch der Ivo Schürmann von Kirche in Not. Guten Tag, Ivo.
Guten Tag, Thomas Relsta.
Wo ist der Pater Lore noch überall?
Er ist in den nächsten Tagen in der Ostschweiz. Am Montagabend feiert der Gottesdienst um 6:30 in der Unteren Weide, in der Kapelle von der Unteren Weide in Mürschwil. Am Dienstagmorgen ist er zu Gast in Münchwilen und am Dienstagabend in Rockwil, Thurgau. Am Mittwochmorgen in Arbon, Thurgau. Und dann ist er am Donnerstagmorgen feiert er noch Gottesdienst in Weinfelden.
Und kann man das irgendwo nachschauen? Das ist jetzt alles sehr schnell gegangen.
Das kann man sehr gut nachschauen auf unserer Homepage www.kirche-in-not.ch. Dort findet man die genauen Zeiten und die Ortschaften, wo die Gottesdienste und die Begegnungsmöglichkeiten mit dem Pater Lore möglich sind. Er würde sich wirklich sehr freuen, Sie persönlich zu treffen und Ihnen Ihre Fragen zu beantworten.
Sehr schön. Danke vielmals auch, dass ihr immer wieder so spannende Gäste einladet. Ich tue das verlinken, damit man das sehr schnell kann finden nach dieser Sendung. Danke vielmals auch dir, Ivo, dass du gekommen bist mit dem Pater Lore.
Danke auch allen Gästen, allen Zuhörerinnen und Zuhörern von Radio Maria für die Unterstützung.
Auch Ihnen herzlichen Dank fürs Dabeisein und alles Gute. Ade miteinander.